Schönen guten Morgen erstmal. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt uns eine Frage stellen. Wie schaffe ich es, hoch erhobenen Hauptes durch mein Christenleben zu kommen? Wie kann ich verhindern, dass meine Gedankengebäude, Dankeschön, mein christliches Weltbild, meine Sammlung verschiedener biblischen Lehren ins Wanken gerät? Oh, ich kann mich krampfhaft daran festhalten, nichts Gegenteiliges an mich herankommen lassen und mich vor allem auf meinen Verstand verlassen. Nun, um es mal kurz zu sagen, verlasse ich mich nur auf meinen Verstand, bin ich verlassen. Denn ich weiß doch selbst am besten, wie oft ich mich schon im Laufe meines Lebens geirrt habe, wie oft ich schon falsche gedankliche Verknüpfungen lösen musste, die ich vorschnell geknüpft habe. Auch das wirst du kennen. Nun, solange du in deinem Christenleben voranschreitest, wirst du hinzulernen müssen. Mit fortschreitender Erkenntnis im Wort Gottes wird immer etwas hinzugefügt, das du in dein biblisches, geistliches Weltbild mit einbauen musst. Dann aber kommst du irgendwann an Grenzen, wo es alles nicht mehr so recht passt. Und du musst neu sortieren, neu überprüfen, neu einordnen. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo du meinst, es kommt zu keiner Änderung mehr in deinem biblischen Weltbild. Und das ist nun die biblische Wahrheit, die reine Lehre. Und die wird nun unter die Leute verbreitet und mit Klauen und scharfer Zunge verteidigt. Jeder, der das nicht annehmen will, steht halt falsch da vor dem Herrn. Und Glaubensgeschwister, die das vermutlich Falsche glauben, denen gehe ich am besten aus dem Weg. Ich denke, die meisten standen auch schon mal an solch einem Punkt. Das geht bis zur Scheidung aus der Gemeinschaft, bis zur Trennung von denen, die laut der Schrift meine Schwestern und meine Brüder sind. Dann suche ich mir halt andere Schwestern, andere Brüder. Die Welt ist doch groß. Aber der Kreis der noch wählbaren christlichen bibeltreuen Gemeinschaften wird dadurch immer kleiner. In einer nahen Gemeinde wird zum Beispiel das geglaubt, was meinem biblischen Verständnis nahe kommt. Aber sie spielen dort laute Musik in einer Art und Weise, die mich persönlich abstößt. Dort kann ich nicht hin. Aber in einer anderen Gemeinde wird das Wort Gottes gut ausgelegt und ich kann mich dort wohlfühlen. Aber sie haben einen Pastor und ich will keinen hauptamtlichen Pastor. Ich habe dazu eine andere biblische Erkenntnis. Ich kann da nicht hin. Bleibt vielleicht dann irgendwann noch die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Da redet mir keiner mehr rein und ich kann mich meiner eigenen reinen biblischen Lehre erfreuen. Ich glaube, das werde ich machen. Nur, da ist ja noch mein Ehepartner. Und der oder die denkt ja auch nicht immer so wie ich. Ihr merkt, worauf es hinausläuft. Wenn es so weit gekommen ist, dann wird ein Freudenfest gefeiert. Aber nicht ich und meine Familie feiern dieses Fest, sondern der Teufel und die Seinen lassen es krachen, denn sie haben einen wunderbaren Sieg errungen. Sie haben es geschafft, einen Baustein aus dem Gefüge der Gemeinde zu brechen, der nun der Gemeinde fehlt. Sie haben es geschafft, einen Christen und seine Familie zu isolieren, abzusondern, auf dass er keine Korrektur, keine Tröstung, keine geschwisterliche Liebe mehr erfährt. 1:0 für den Widersacher Christi. Wenn es nicht so weit kommt, das verdanken wir dann der Fürsorge Gottes, der genau dieses Problem voraussah, und unser Apostel Paulus den Finger in diese Wunde der menschlichen Eitelkeit und des Hochmuts legen ließ. Denn das, was ich vorher skizzierte, war nicht geistlich, sondern im christlichen Jargon gesagt, fleischlich, menschlich. Und da schreibt uns der Apostel der Heiden zu diesem Thema. Paulus holt erstmal aus. Philipper 2, 1 bis 4, und das ist letztendlich der Predigttext. So gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus. Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und ich füge Vers 5 noch dazu, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Was sagt Paulus hier? Befindest du dich in einer Gemeinschaft, die dich ermuntert in Christus, die dich tröstet in Liebe, wo du spürst, dass der Heilige Geist nicht nur in dir und in deinem Gegenüber, sondern auch durch die Gemeinde weht, wo das Erbarmen nicht nur ein Wort ist, sondern gelebt wird? Wenn du dies alles vorfindest, bist du am rechten Ort. Aber um das zu fördern und zu erhalten, sollen wir hier alle gleichgesinnt sein. Paulus steigert das noch und sagt, wir sollen dieselbe Liebe haben, einmütig sein und eines Sinnes. Wow! Ist das nun ein frommer Wunsch des Apostels? Er spricht ja in Vers 2 vom Erfüllen seiner Freude. Nein, das ist kein Wunsch, denn in Vers 5 wird ja gesagt, wir sollen so sein, wie Christus es auch war, und das in Befehlsform. Und Christus war mit dem Vater gleichgesinnt. Wir kommen also nicht einem privaten Herzenswunsch Paulus nach, wenn wir diesen erfüllen, sondern wir folgen den Willen Gottes für uns. Das eine ist, was Gott von uns will. Das andere ist, wie wir das in unserem Leben umsetzen, um seinen Willen zu erfüllen. Um es gleich vorweg zu sagen, wir schaffen es so nicht. Zumindest nicht, wenn wir es allein versuchen. Wir brauchen dazu den Beistand Gottes. Dieselbe Liebe habend, das Gleichgesinntsein und die Einmütigkeit sind das Dach, das das Gebäude einer wahren christlichen Gemeinde zusammenhält. Jesus Christus ist der Herr dieser Gemeinde und er gibt die Mittel und Wege, dieses Gebäude, diese Gemeinde am Leben zu erhalten und mit Leben zu füllen. Ein reales Dach eines Gebäudes besteht aus Material, das den Stürmen der Witterung aushalten muss. Es darf nicht gleich beim ersten starken Wind davonsegeln. Ich glaube, Rally kann ein Lied davon singen. Er muss immer davon gesegelten Dächern nachlaufen. So auch das geistliche Dach deiner Gemeinde. Es muss den Angriffen der geistlichen Gewalten und Mächte standhalten können, ohne dass es abhebt und dich an andere Orte versetzt. Ein Dach schwebt ja auch nicht alleine in der Luft, sondern wird zumindest von Säulen getragen, wie bei meinem Carport zu Hause. 4 Säulen, an jeder Ecke eine Säule. Auch das geistliche Dach, das Paulus von uns fördert, die gleiche Liebe, die Einmütigkeit und die Gleichgesinntheit, kommt nicht, wie gesagt, angeflogen und schwebt über dir, sondern ruht auf den 4 Säulen, die Paulus uns in Vers 1 genannt hat. sehen wir uns diese Säulen einmal an, von denen Gott erwartet, dass wir sie immer mehr in unser Leben integrieren, einbauen und stärken. Als erste Säule haben wir die Ermahnung in Christus. Die Elberfelder Übersetzung sagt statt Ermahnung Ermunterung. Wer ist der, der uns lehrt und erinnert, was die Botschaft des Herrn Jesus Christus an seine Kinder war und ist? Wer ist der, der tröstet? Wer ist der, der züchtigt? Es ist der Heilige Geist, der uns immer wieder zurückführt zum Wort Gottes. Er spricht in deine Gedankenwelt hinein, spricht durch deine Andacht morgens oder Bibellese abends, spricht durch die Glaubensgeschwister, Glaubensschwester, spricht durch den Glaubensbruder, spricht vor allem durch die Predigt des Wortes Gottes. Je mehr du dich auf ihn einlässt, auf das Wort Gottes einlässt, umso deutlicher wird für dich seine Stimme. Einlassen heißt nicht, ihn mit seiner Botschaft zu hören und doch etwas anderes zu machen. Auf ihn hören heißt, auch das umsetzen dein Leben, was er dir zumutet. Er verlangt nie zu viel, weiß doch um deine kleine, geringe Kraft. Deshalb hilft er auch tragen, wie wir es im Lied gehört haben vorhin. Er hilft dir tragen, aber aufmachen musst du dich selbst. Er nimmt dir die Verantwortung dafür nicht ab. Und auch dich gebraucht der Herr manchmal, um andere Geschwister in Christo zu ermahnen und zu ermuntern. Aber auch hier gilt, du bist nicht besser als dein Gegenüber, denn beim anderen sind augenscheinlich einige Dinge nicht in Ordnung, aber bei dir, wenn du ehrlich bist, viele. Die nächste Säule, die das Dach trägt, ist der Zuspruch der Liebe. Ich habe lange überlegt, wem dieser Zuspruch zugesagt wird. Wird mir die Liebe Jesu zugesprochen oder soll ich meine Liebe den Glaubensgeschwistern zeigen? Ich denke, beides ist richtig. Ich brauche die Liebe unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Was nützt es, gewiss zu sein, dass ich errettet bin, dass ich Zugang zum Vater habe, wenn ich mich nicht auch vom Sohn Gottes geliebt weiß? Es ist nicht das Gefühl, das so wichtig ist. Es ist das Wissen, dass Jesus Christus aus Liebe zu mir in die Welt gekommen ist, um für meine Fehler, für meine bösen Taten und meine Unterlassungen zu bezahlen, die Strafe auf sich zu nehmen. Lass dir vom Teufel nicht einreden, die Liebe des Herrn wird durch die Anzahl aller Menschenleben geteilt und für dich bleibt somit nur ein winziger Rest seiner Liebe übrig und du bist nur einer unter sehr, sehr vielen und darum hat der Heiland kaum Zeit für dich. So habe ich früher mal gedacht. Bei einem Menschen wäre es auch so, aber nicht bei dem unendlichen, allmächtigen Gott, von dem es unter anderem heißt, Gott ist Liebe, unter anderem. 1. Johannes 4,16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Für Mathematiker unter uns eine Rechenaufgabe. Wenn wir eine unendliche Summe durch zwei teilen, was kommt dabei raus?
Zweimal
unendlich. Unendlich. Er studiert. Es kommt unendlich raus, Alte, weil Unendlichkeiten kann man nicht teilen, sonst wären es keine Unendlichkeiten. Als sein wiedergeborenes Kind liebt Gott dich so wie du bist und nicht wie du sein solltest. Natürlich möchte Jesus Christus Veränderung in dein Leben, deshalb ja auch die Ermahnungen durch den Heiligen Geist. Aber Jesus liebte uns schon, als wir seine Widersacher waren und nichts von ihm wissen wollten. Gott, der Unendliche, spricht jedem Einzelnen seine Kinder seine volle Aufmerksamkeit und seine volle Liebe zu. Aber auch du und ich, wir sind aufgefordert, unsere Liebe zu zeigen, dem jeweils anderen. Natürlich zuerst den lieben, der uns, der mich und dich so kunstvoll geschaffen hat. Gott, den Allmächtigen, und Jesus Christus, der uns doch so nahe gekommen ist. Und dann meine Nächsten, allen voran die Glaubensgeschwister, die er ja auch mit Lebensodem versehen hat und um die er sich ja auch kümmert. Nicht umsonst mahnt uns der 1. Korintherbrief im Hohelied der Liebe dazu. 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Wenn ich die Liebe Gottes zu mir erfahren habe, wenn ich erfahren habe, was das Gott selbst gekostet hat, mir zu vergeben und mich, so wie ich bin, zu lieben, dann kann ich nicht anders, als diese Liebe zu erwidern und weiterzugeben an die Glaubensgeschwister, aber auch an die Unerretteten, an die noch verlorenen Seelen. Habe ich diese Liebe nicht, muss ich mich fragen lassen, ob ich mir überhaupt das Opfer Jesu für mich bewusst bin oder ob ich immer noch mit meiner alten Natur, also ohne den Heiligen Geist, unterwegs bin. Und wenn mir dieses Opfer Jesu nicht bewusst wird, dann kann ich auch nicht errettet sein, denn dann habe ich keine Sündenerkenntnis. Die zweite Säule ist also die Liebe, die wir empfangen und die wir weitergeben. Die dritte Säule ist die Gemeinschaft des Geistes. Jeder wahre Gläubige hat laut der Schrift den Heiligen Geist bei seiner Bekehrung bekommen und er wohnt nun auf ewig in ihm. Das verbindet. Ihr kennt das Wort Familienbande. Ein unsichtbares Band, das eine natürliche Familie zusammenhält. Man gehört dazu, ist dort hineingeboren, ob man wollte oder nicht. Man sucht sich die leiblichen Familienangehörigen nicht aus. Mit ihnen sollte man im Normalfall am meisten Gemeinschaft haben. Aber nun, mit der Bekehrung und dem Indigwerden des Heiligen Geistes, bist du in eine andere Gemeinschaft hineingeboren worden. Aber auch dort hast du nicht die Auswahl. Nicht du suchst dir einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester aus, sondern der Herr Jesus ist es, der dir einen Bruder oder eine Schwester an die Seite stellt. Er ist der Familienoberhaupt der Kinder Gottes und du bist mit deiner Bekehrung ein Teil davon geworden. Im Matthäus-Evangelium macht der Herr uns dies deutlich. Matthäus 12, 46 bis 50. Während Jesus aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe, meine Mutter, siehe, meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Du lebst in einer neuen Gemeinschaft, die deine geistliche Familie bildet. Natürlich gibt es auch hier Reibereien und Disputs, man nennt es auch Streit, wie in einer natürlichen Familie. Aber unterm Strich gehen wir anders damit um. Wir wollen uns auch immer wieder bewusst werden, dass der Herr Jesus auch mein Gegenüber, an dem ich mich vielleicht gerade reibe und der vielleicht gerade mit mir einen Streit führt, dass auch er ihn liebt und auch für ihn gestorben ist. Auch dein Gegenüber ist ein kostbarer Edelstein in der Hand deines Schöpfers. Und es steht uns einfach nicht zu, einen solchen Edelstein als wertloser als sich selbst zu betrachten. Darum gibt es neben der dritten Säule, der Gemeinschaft des Geistes, noch eine vierte, die der Herzlichkeit und des Erbarmens. Nun ist es leider nicht so, dass uns die Herzlichkeit und Erbarmen mit in die Wiege gelegt wurde. Mir zumindest nicht. Eher das Gegenteil. Gottes Wort sagt dazu aus Kolosser 3, 12 und 13: So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wir müssen das herzliche Erbarmen erst anziehen, weil wir vorher ohne diese Eigenschaft waren. Auch dieses herzliche Erbarmen ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wie alle Früchte, die der Geist Gottes in uns wirken will, hat unser Schöpfer es uns schon vorgelebt. Wir schreien oft nach der Gerechtigkeit Gottes. Aber er herrscht nur seine Gerechtigkeit, während wir alle, wie wir da sind hier, verloren. Denn es wäre gerecht, uns zu verwerfen, denn wir alle haben seine Gebote übertreten. Aber aus Erbarmen kam uns der gerechte Schöpfer und somit dein Gott in die Welt, um dich vor der ewigen Gottesferne, sprich Hölle, zu bewahren. Er selbst bezahlte deine Schuld und meine Schuld. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und sein göttliches Erbarmen wurde für uns sichtbar. Das Erbarmen, das ich an den Tag legen kann, muss ich mir meist erst erarbeiten. Wie oft sehe ich an mir, dass ich manchmal kein Erbarmen mit meinen Nächsten habe und dass ein Glaubensbruder es in derselben Situation viel sichtbarer an den Tag legt als ich. Das beschämt mich. Und ich nehme mir dann vor, es beim nächsten Mal besser, anders zu machen. Im Nachhinein glaube ich, dass der Heilige Geist in mir mein Gewissen angerührt hat, um mich zu einer veränderten Herzenshaltung zu führen. Wie schon gesagt, Gott liebt uns so, wie wir sind, möchte aber nicht, dass wir so bleiben. Wir sind immer noch beim Vers 1. In Vers 2 fügt Paulus das Dach auf das Gebäude, das die Gemeinde ist. Was steht da? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. wollte ich bei meinem Carport zu Hause nun das Dach aufsetzen und es fehlte einer oder mehrere dieser Stützen, dieser Säulen, würde das Dach sich nicht oben halten können, es würde abstürzen und kaputt gehen. Und wenn in der Gemeinde einer dieser vier Säulen fehlt, die ich eben aufgezählt habe, passiert dasselbe mit der Gemeinde. Wir können hier auch nicht eines Sinnes sein, wenn wir kein Erbarmen miteinander haben. Wir können nicht die gleiche Liebe haben, wenn wir selbst nicht den Zuspruch der Liebe erfahren haben. Und von Einmütigkeit untereinander brauchen wir nicht zu sprechen, wenn wir keine Gemeinschaft des Geistes haben. Was heißt das aber? Eines Sinnes sein, so wie in Vers 2 gefordert. Sollen wir alle das Gleiche denken und dementsprechend das Gleiche tun? Wie Roboter im Gleichschritt marschieren und andere für uns denken lassen? Ich glaube nicht, dass der Herr sowas Utopisches von uns fordert. Nach meiner Erkenntnis ist gemeint, dass unser aller Denken und Trachten darauf ausgelegt sein sollte, Jesus Christus in und mit unserem Leben zu verherrlichen und seine Ehre zu suchen. Wenn das unser ehrliches Bestreben ist, haben wir alle das gleiche Ziel, sind somit gleichgesinnt, so wie Jesus Christus mit dem Vater gleichgesinnt war. Und dann steht ja noch, wir sollen die gleiche Liebe haben. Wie soll das gehen? Den einen mag ich mehr als den anderen. Der eine hat mich zum Beispiel letzte Woche beleidigt. Ist einfach an mir vorbeigegangen, ohne mich zu grüßen. Der andere hat mir letzte Woche was geschenkt. Den einen habe ich lieber als den anderen. Tut mir leid. Wie kann das also sein, dass wir von gleicher Liebe reden, wenn ich doch selbst Unterschiede mache? Das, was ich gerade aufgezählt habe, ist die menschliche Liebe, die von menschlichen Emotionen und Gefühlslagen abhängig ist. Wir sind und bleiben Menschen mit Gefühlen. Was aber hier mit der gleichen Liebe gemeint ist, ist die göttliche Liebe, die Agape, die selbstlose Liebe, die du nur von Gott bekommst und die du nur weitergeben kannst. Gott liebt den anderen, deinen Gegenüber, genauso wie er dich liebt. Da Gott in dir lebt, will er durch dich den anderen auch lieben, wenn du dich nicht verweigerst dazu. Wenn sich jeder vom Heiligen Geist, der ja auch Gott ist, leiten lässt, wenn jeder die göttliche Liebe weitergibt, dann haben wir alle die gleiche Liebe. Dann spricht unser Apostel davon, dass wir einmütig sein sollen. Man kann das auch sagen, vereint im Geist oder genauer übersetzt, zusammengeseelt, einmütig. In einem Kommentar habe ich folgende Formulierung gefunden: Einmütige Menschen sind Menschen, die in Harmonie miteinander verbunden sind und dieselben Wünsche, Leidenschaften und Ziele haben. Dieselben Wünsche, Leidenschaften und Ziele. Haben wir das hier in unserer Gemeinde? Hat nicht jeder seine eigenen, manchmal auch unbewusste Wünsche? Hat nicht jeder und jede von uns innere Antriebe, die vorwärts treiben und Ziele, die nur dein Herz kennt? Wie können wir da in Harmonie zusammen sein, wenn jeder eine andere Vorstellung vom Leben in der Welt hat und jeder von uns den vermeintlich besseren Weg für diese Gemeinde weiß? Sind da nicht Streit und Abspaltungen vorprogrammiert? Ja? Doch? Das ist so. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber Gott sei Dank gibt es dieses Aber. Es geht in unserer Gemeinde doch nicht um meine oder deine Wünsche. nicht um meine oder deine Leidenschaften, nicht um meine oder deine Ziele, sondern es geht in der Gemeinde Christi um die Wünsche des Herrn, um seine Kraft, die uns vorantreibt, und um seine Ziele mit der Welt und unserer Gemeinde. So explizit hat Paulus es zwar nicht ausgedrückt, aber sein nächster Verweis in Vers 2 zeigt es zumindest indirekt auf. Wir sollen, wie schon gesagt, einmütig sein und auf das eine bedacht sein. Was ist das eine, worauf wir bedacht sein sollen? Ich lese es uns nochmal vor. Das sind die Verse 3 und 4 nämlich. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte eine den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Wenn wir alle hier unsere Selbstsucht, unseren Eigennutz und Ehrgeiz ablegen würden, könnten wir die Harmonie erreichen und bekommen, die der Heilige Geist durch den Apostel Paulus von den Philippern damals, aber auch von uns fordert. Die Worte würden und könnten zeigen aber auf, dass es noch Zukunft ist. Wie bekomme ich die Selbstsucht, den Ehrgeiz und den Eigennutz aus meinen Gedanken und vor allem aus meinen Herzen? Es ist doch der alte Mensch in mir, der diese Kleider getragen hat und der sich immer noch rührt. Gottes Wort fordert uns aber auf, den neuen Mensch mit anderen Kleidungsstücken zu versehen. Römer 13. Das große Kleidungsstück um mich herum soll die Demut sein, denn Jesus war von Herzen demütig. Demut habe ich aber nicht von mir selbst, von Natur aus. Die muss ich einüben. Ich muss Gott bitten, dass er sie mir schenkt. Und schenken wird der Herr mir dann einen Ehepartner oder Glaubensgeschwister, an den ich mich abmühen kann, bis ich begriffen habe, dass nur die Demut weiterführt, dass nur die Demut weiterhilft. Den anderen höher achten und wertschätzen als sich selbst. Das führt zu Demut. Das ist Demut. Alles andere dürfen wir nämlich dann den Herrn überlassen, denn er regiert die Welt und auch deine Gemeinde. Meint nicht, nur weil ich hier von der Demut rede, dass ich schon gut in ihr wandle. Wenn ich das denke, schickt Gott mir in seiner Liebe und Fürsorge eine Prüfung, die mir selbst die Augen über mich öffnet. Jeder von uns hat im Inneren einen bestimmten Knopf, eine Seite, den man nur berühren muss. Und schon kocht die Seele und vor allem die Emotion hoch. Ich habe es vor ein paar Tagen bei mir selbst erfahren müssen. Und wenn man später Buße über das Überkochen der Emotionen getan hat, mit dem Gegenüber und Gott gesprochen hat, Vergebung empfangen hat, dann hat man Zeit nachzudenken, warum man so empfindlich war. Vielleicht kennt ihr das ja auch aus euren Leben. Die Motive sind, zumindest bei mir, meist Stolz, Hochmut, Rechthaberei, Unversöhnlichkeit. Ich habe allzu sehr auf das Meine geschaut und nicht auf das Wohl des anderen. Natürlich könnte ich mich jetzt menschlich entschuldigen und sagen, der andere habe mich gereizt. Aber mein Fehler war, ich habe mich reizen lassen. Mein Fehler war, dass ich den alten Adam in mir nachgegeben habe. Ein geistlich gesinnter Mensch sagte dazu einmal, dass er gelernt habe, in solchen Situationen innerlich auf Jesus zu blicken. wie beim Stoßgebet, kurz auf Jesus blicken, bevor der Ärger, bevor der Zorn in dir ganz hochkochen kann, und dich selbst sagen: Deine Sanftmut, Herr, deine Ruhe, deinen Frieden brauche ich jetzt, um nicht zu sündigen. Das Streben nach Demut um des anderen Willen, das ist Demut. Wie heißt es? Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern schaue auf das Andere. Von Natur aus möchte ich im Mittelpunkt stehen. Ich möchte das Bessere bekommen und meinen Willen erfüllt haben. Sieh da zum Beispiel dazu die kleinen Kinder an. Die machen es genauso. Sie haben es noch nicht gelernt, sich zu verstellen und uns etwas vorzuspielen, so wie wir Erwachsene es manchmal machen. Gottes Wort fordert uns auf, in seinem Reich, unter seiner Herrschaft, es anders zu machen. Willst du, dass deine Meinung gehört wird, auch in der Gemeinde, dann kümmere dich darum, dass andere ihre Meinung auch sagen dürfen. Willst du ernst genommen werden, dann nimm deinen Gegenüber ernst. Der Römerbrief steigert es sogar noch. Römer 12,10: In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer den anderen zuvor. Und im 1. Petrusbrief 5,5 finden wir: Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Du sollst den anderen höher einschätzen als dich selbst, ihm im Wohltun zuvorkommen. Ich glaube, da habe ich noch viel zu lernen. Aber kümmere ich mich um das Wohl des anderen, dann kümmert sich Gott auch vermehrt um mich. Es heißt im Psalm 18, Vers 36, ich zitiere aus der Luther 1912: Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich. Und wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Nicht Redegewandtheit, Erkenntnis, Stolz und Rechthaberei machen mich groß, sondern nur die Demut. Nicht in den Augen der Welt, aber in Gottes Augen. Und nur darauf kommt es doch an. Ich komme zum Schluss. Die Gemeinde ist wie ein Haus, das erbaut werden soll. Da Jesus die Gemeinde baut und er der Bauherr ist, gibt er auch die Materialien vor, mit denen gebaut werden kann. Es sind Materialien verschiedenster Art, aber alle passen zusammen. Seien es Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes oder herzliches Erbarmen. Es sind Dinge, die den Bau einer Gemeinde in die Höhe wachsen lassen. Dass die Arbeiter dabei eines Sinnes sein müssen beim Bau, ist verständlich, denn es kann ja nicht jeder nach eigenen Vorstellungen bauen. Liebe zum Nächsten trägt doch viele Lasten und Einmütigkeit fördert das Vorankommen im Glauben. Das alles führt schlussendlich zum Wachsen des Hauses Gottes. Doch leider gibt es auch Mächte und Gewalten, die diesen Bau gar nicht haben wollen. Sie bauen nicht auf, sie bauen ab. Ihre Werkzeuge dazu sind Abrissbirnen wie der Stolz und der Hochmut. Ihre Presslufthämmer sind Rechthaberei und Unversöhnlichkeit. Jeder von uns baut zuweilen auf, jeder von uns baut zuweilen ab. Wir sind und bleiben Menschen mit Fehlern und Schwächen. Aber wir dürfen unseren Heiland bitten, uns durch seinen Geist zu verändern, ihm zum Wohlgefallen nach seiner Vorgabe und seinen Vorstellungen, auf dass wir mehr aufbauen, als wir abreißen. Lass Jesus den großen Baumeister deines Lebens sein und gib ihm die Ehre dafür. Und solltest du den Baumeister noch nicht kennen, dann lies sein Handbuch, das er für dich geschrieben hat, die Bibel. Und dort besonders das Johannesevangelium. Es baut dir eine Brücke zu ihm und dem ewigen Leben. Preist seinen herrlichen Namen. Amen. Ja, Herr, preist deinen herrlichen Namen. Du selbst bist es, Herr, der die Gemeinde gründet. Du selbst bist es, der sie am Leben erhält, um den Vater, Gott den Allmächtigen, zu preisen und zu loben. Hilf, dass wir dazu beitragen können, durch deinen Geist. Hilf uns, Herr, dass wir eine Gemeinde führen, die dem Ziel nahe kommt, dich in allem, was wir haben, zu ehren, zu loben und zu preisen. Alles zu deiner Ehre. Amen.